Hallo zusammen. Na, alles klar? Könnt ihr mich hören? Roman kann mich, glaube ich, hören, ja. Super.
Yes, ich kann dich auch hören.
Nice.
Hi.
Hallo zusammen.
Na du?
Wie geht es euch? Freut mich, euch zu sehen.
Ja, gleichfalls, aber du kannst es gar nicht sehen. Ha.
Hahaha.
Sorry.
Ich kann dich sehen, du machst die ganze Zeit Ferien da, Lina. Du bist ja immer nur auf Reisen, am Strand und so weiter. Das ist
Du,
das Einzige, das ich sehe von dir.
hör mal. Nee, heute bin ich nicht am Strand. Ich war heute in Göbekli Tepe. Das war ganz schön episch. Das ist diese Ausgrabungsstätte, die quasi alles, was der Archäologie über die Ursprungsgeschichte der Menschheit dachte, einmal auf den Kopf gestellt hat, weil sie quasi vor ein paar Jahren eine 12.000 Jahre alte so eine Ritualstätte gefunden haben. Und das ist extrem episch. Das ist super gut erhalten. Und auf diesen Säulen in dieser Ritualstätte haben sie Eingravierungen und so. Also das ist mega, mega cool. Ja, da war
Wow,
ich.
das ist mega, ja. Ich habe davon gehört. Hast du Graham Hancock gelesen?
Nein.
Musst du lesen. Es gibt auch eine Netflix-Doku von Graham Hancock. Das heißt irgendwie Lost Civilization oder so. Und der geht eben dem Ganzen
Ah,
auf den
doch, ja.
Grund. Ist mega spannend, ist mega geil. Und da ist eben Göbekli Tepe ist eines dieser großen Gebäude, quasi die historischen Gebäude, die er untersucht. Aber es gibt mehrere, es gibt Dutzende davon auf der ganzen Welt verteilt, die eben offensichtlich älter sind, als wir bisher dachten, dass überhaupt die Menschheit existiert. Also es ist
Ja,
mega krass.
ich finde es sehr witzig, wie du dann dieses alteingesessene, in Anführungsstrichen, Wissen hast, das dann irgendwie gechallenged wird und dann Leute sagen so, nee, hör mal, aber wir wissen doch, wo wir herkommen. Du kannst doch jetzt nicht hier mit einem neuen Tempel ankommen. Kannst du doch nicht bringen.
Genau.
So.
Das ist auch ganz
Wir haben
schön
keine
lustig,
Ahnung.
weil das betrifft uns ja quasi ein Stück weit alle. Bisherige Erkenntnisse über das, wie Geld funktioniert und funktionieren sollte, werden ja auch durch Bitcoin ständig genauso in Frage gestellt, ne?
Ja, eben. Das ist halt extrem witzig. Ja, nicht witzig, aber extrem interessant, wie die menschliche Psychologie da manchmal funktioniert. Es ist eine
Absolut.
Riesenausgrabungsstätte, die meinten, aber sie haben wahrscheinlich erst so 5% dieser ganzen Geschichte entdeckt. Also. Und die graben da ja schon seit 1994 oder so. Also. Aber ich möchte jetzt hier nicht über Geschichte rumnerden, sorry.
Lass uns einen eigenen Spaces organisieren, nur zu diesem Thema Menschheitsgeschichte. Wo kommen wir her? Warum sind wir hier? Was machen wir hier? Aber heute
Was
ist
mache ich
eigentlich
hier? Ah.
ein anderes Thema. Heute wollen wir eigentlich über Bitcoin sprechen, weil wir haben mega spannende Leute hier auf dem Panel, die nach und nach auch zum Sprecher werden. Ich glaube, wir sind jetzt mehr oder weniger auch komplett. Deshalb würde ich doch kurz eine Vorstellungsrunde machen. Eigentlich muss niemand wirklich vorgestellt werden, aber ich bin mega aufgeregt, ein paar unserer Advisors und Affiliates hier zu haben und einfach absolute Top-Experten im deutschsprachigen Raum, was Bitcoin angeht. Also zum Beispiel eben haben wir Lina, die bereits schon gesprochen hat, die Mami vom Little Hodler und sehr aktive eben Reiserin von Bitcoin-Konferenz zu Bitcoin-Konferenz. Großartige Arbeit. Du machst dann die andere Lady, die wir zum Glück auch haben, ist die Bitcoin Debbie, die auch einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal hat zum Thema Bitcoin und das wirklich den Newcomers ganz einfach verständlich erklären kann. Dann haben wir natürlich den Roman, den wirklich jeder kennt im deutschsprachigen Raum, ist übrigens auch der Ehemann von Debbie, der wahrscheinlich den größten Bitcoin-Only-Kanal hat im deutschsprachigen Raum. Und eben dann der Sunny, der auch Sunny Decree, der wahrscheinlich der größte Schweizer, viele wissen vielleicht gar nicht, dass er Schweizer ist, aber er ist Schweizer, den größten Bitcoin-YouTube-Kanal der Schweizer und auch einer der größten im deutschsprachigen Raum, macht aber auch englischsprachigen Content, ist wirklich sehr, sehr beliebt. Ich glaube, dass die Folge, die wir zusammen hatten im Relay Bitcoin Podcast, Sunny, war die erfolgreichste, die wir bisher hatten, irgendwie an die 10.000 Views über alle Plattformen. Das war mega, also vielen Dank nochmal dafür. Der Alex von Frankenberg, natürlich auch jedem mein Begriff, ein Venture Capital Investor, der auch an jeder Bitcoin Conference zu sehen ist, weil halt die orange Pille geschluckt hat und, vor ein paar Jahren und seitdem. Ich genieße auch deine Tweets immer sehr. Du schubst auch ganz gerne mal regelmäßig. Alles super. Ey, vielen, vielen Dank, dass ihr da seid und eure Zeit mit uns shared. Und vielleicht könnt ihr einerseits euch kurz noch vorstellen, irgendwie was ich vergessen habe und andererseits uns und dem Publikum kurz schildern, wie ihr euch denn fühlt in diesem längsten Bärenmarkt, den es ja je gegeben hat in den letzten 14 Jahren. Wir sind seit knapp 2 Jahren in einem Bärenmarkt im Bitcoin, sehr krass. Vielleicht könnt ihr euch mal da noch dazu äußern, wie das für euch so ist. Ihr seid ja alle oder die meisten eigentlich Fulltime im Bitcoin-Space und das ist sicher nicht einfach. Lina, willst du gerade starten vielleicht?
Ja, ich bin gerade ein bisschen überrascht, dass das der längste Bärenmarkt ist. Das war mir gar nicht klar. Ich erinnere mich aber an 2019, beziehungsweise mir ist aufgefallen, dass ich mich nicht erinnere, was passiert ist 2019. Es ist, als wäre dieses ganze Jahr komplett an mir vorbeigegangen, weil es so langweilig war, weil einfach nichts passiert ist, weil es so ein Bärenmarkt war, dass irgendwie alle Leute abgehauen waren quasi. Es gab keinen neuen Zuwachs und alle dachten so, boah, es ist schon jetzt schon irgendwie 2 Jahre, es reicht jetzt langsam. Und das ganze Jahr über war der Preis, glaube ich, irgendwie stagnant bei 8, 9, 7.000 Dollar oder so. Ich weiß es gar nicht. Guck mal, ich weiß es nicht mal. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es dieses Jahr genauso ist. Ich habe natürlich keine Ahnung. Und am Ende gibt es da ja sehr viele Faktoren, die da mit reinspielen. Aber so kommt mir das so ein bisschen vor. Und wenn man drin ist, dann merkt man das, glaube ich, fast so gar nicht. Man denkt nur so, boah, es reicht jetzt so langsam. Und wenn du dann nachher zurückkommst, denkst du, boah, ja, das war ganz schön lang. Aber ja, ich meine, man macht, ne? Also ich habe ja zu tun und wie gesagt, im Bärenmarkt kannst du ja, also das Gute am Bärenmarkt ist, du kannst dir Zeit nehmen, Sachen aufzubauen, Foundations zu legen quasi. Und bist dann bereit, wenn wieder neuer Zuwachs kommt. Und ich glaube, du hast nichts vergessen im Hinblick auf meine Introduction. Ich bin die Mami von Little Hodler und ich reise zu Konferenzen. Ja.
Ja, es ist schön, dass dir die Arbeit nicht ausgeht, Lina. Debbie, wie sieht es denn bei dir aus? Geht dir die Arbeit aus im Bärenmarkt?
Hallo, erstmal, ich hoffe, ihr könnt mich hören.
Yes, perfekt.
Hallo. Alles klar, super. Ja, erstmal empfinde ich den Bärenmarkt als äußerst willkommen. Also ich war lange so nicht so unaufgeregt über die Bitcoin-Themen, auch wenn es viele gibt, beispielsweise die Institutionellen, die mehr und mehr Vertrauen fassen in Bitcoin etc. Empfinde ich das Ganze doch als sehr entspannend und eine willkommene Entspannung. Zudem muss ich sagen, ist das, glaube ich, auch der erste Bärenmarkt, den ich wirklich bewusst wahrnehme. Also alle möglichen All-Time-Highs und so weiter, da war ich, glaube ich, noch nicht so gut in Bitcoin drin, als dass ich das hätte für mich emotional in irgendeiner Art und Weise bewerten können. Nee, deswegen eine willkommene, ruhige Ablenkung. Und ich glaube, ich habe das erste Mal seit weiß Gott wie langer Zeit auf den Chart geguckt und war doch überrascht, dass der Kurs doch so hoch steht. Also von daher sehr, sehr cool. Und nee, mir geht die Arbeit auch nicht aus. Also das ist für mich immer noch ein paar, noch sehr schön, irgendwie mich jetzt Themen zu befassen, beispielsweise wie Node einrichten oder sich nochmal eingängiger mit dem Thema Seed Phrases zu befassen. Das sind so Dinge, die man ganz gut in Bärenmärkten dann noch machen kann.
Absolut. Und das eben dann dieses Wissen dann auch weitergeben. Das sind die Leute, die es wirklich begriffen haben, wie groß eben die Bitcoin-Revolution ist. Die sind jetzt da genau gleich mit dem gleichen Enthusiasmus dran am Bauen und eben ihre Jobs quasi wahrzunehmen im Space. Wie sieht das bei dir aus, Roman? Du hast ja beides schon durchgemacht, große heiße Bullrun-Phasen, aber eben auch Bärenmärkte. Unterscheidet sich dieser aktuelle Bärenmarkt aus deiner Perspektive zu den anderen oder ist es eigentlich Daily Business und du lässt dich da auch nicht davon beeindrucken?
Ja, das unterscheidet sich massiv. Also, wenn man das vergleicht mit damals, gerade mit dem Bärenmarkt nach 2018, 2019, damals war gefühlt Bitcoin als Thema viel mehr verschwunden aus den Leitmedien. Man hat eigentlich nirgendwo mehr darüber gesprochen. Das Thema war einfach so weit weg, weil so viele Träume auch geplatzt waren. Und früher gab es auch noch nicht so eine große Bitcoin-only-Community. Das war auch der Bärenmarkt, wo ich selber auf diesem Maße noch nicht so verstanden hatte. Das heißt, ich sehe schon, dass sich das verändert hat und bin ehrlich gesagt beim Bärenmarkt jetzt auch viel weniger, ich sag mal, überrascht, dass es läuft, wie es läuft, weil man im Endeffekt so ein bisschen weiß, eigentlich sitzen alle gerade nur an der Wartelinie. Wir wissen gut über die Eigenschaften von Bitcoin Bescheid. Wir sehen, das Interesse der Institutionellen ist da. Es ist einfach eigentlich so eine Stimmung unter Bitcoinern, dass man ziemlich bullish ist. Ja, man sieht, die Fiat-Welt zerfällt weiter, man kommt nicht ums Gelddrucken drumherum. Und im Endeffekt, ja, es ist mehr so eine Wartestellung, während 2018, 19 auch in den Köpfen der Leute wahrscheinlich noch eine viel, ja, unsicherere Lage war. Und das heißt, ja, ich muss sagen, der Bärenmarkt war jetzt nicht so hart. Und ich wünsche mir teilweise, dass er noch ein bisschen härter wird. So komisch das klingt, aber der Bärenmarkt ist auch gut, um, ich sag mal, die allgemeine Situation ein bisschen zu bereinigen. Ne? Es sind nach wie vor viele Betrüger unterwegs, viele Projekte, die wahrscheinlich nicht so nachhaltig sind, die sich noch irgendwie über Wasser halten können, weil sie zu guten Kursen sich einkaufen konnten oder viel Geld einsammeln konnten. Und so eine Bereinigung kann auch was Gutes haben, weil danach einfach die Projekte, die übrig bleiben, viel nachhaltiger sind und man besser nach vorne schaut. Und wie gesagt, die Institutionellen warten. Wir haben die ersten Präsidentschaftsanwärter, die Bitcoin zu einem ihrer Themen machen, auch wenn die vielleicht nicht gewählt werden. Aber das Thema ist nicht so in der Bärenstimmung, wie es sein könnte. Und von daher will ich mir gar nicht ausmalen, was passiert, wenn die Stimmung mal wieder so richtig positiv ist.
Das stimmt. Und eben, es gibt auch viele positive Aspekte an einem Bärenmarkt. Zum Beispiel, man kann weiterhin günstig Satz stacken, ne? Und die, eben, wie gesagt, die Conviction haben, die das begriffen haben, die können das jetzt ausnutzen. Einer, der das ausnutzt, ist Sunny. Sunny Decree, du bist, wie ich dich kenne, weiterhin am Stacken und weiterhin die Leute am Orange Pillen und am Educaten. Wie siehst du das? Hast du mehr oder weniger Interesse aktuell? Hast du das Gefühl, dass deine Community auch wirklich eben das begreift und langfristig auch am günstigen Nachkaufen ist? Und du sprichst immer von dieser Dampfwalze. Ja, wann kommt denn diese Dampfwalze und wann kommt der nächste Bullrun wieder? Sonny, ich weiß nicht, ob du sprechen willst. Du bist noch auf Mute.
Ja, hallo, könnt ihr mich hören? Ja, oder?
Ja, genau. Jetzt, ja.
Ah, sehr gut. Also zum Ersten, das zum Thema der Dampfwalze, die läuft ja immer. Das hat nichts mit einer, also es soll keine Bullenmarkt-Analogie sein. Es geht mehr darum, dass Bitcoin für jeden unausweichlich ist. Und gerade für Banken, Vermögensverwalter und so weiter, die müssen sich irgendwie anpassen. Es ist nicht so, dass Bitcoin vor der Türe steht und fragt, hey, darf ich da auch rein vielleicht? Sie sind gezwungen, sie müssen sich ihre Strategien überlegen. Und ich sehe das hier in der Schweiz sehr gut. Hier sehe ich es halt sehr nahe, aber natürlich auch im internationalen Raum, sei das in den USA oder wo auch immer. Hier in der Schweiz war es wirklich so, als ich meine Aktiengesellschaft gegründet habe, durfte ich mein Geschäftskonto nicht auf der PostFinance, wo ich seit 15 Jahren oder noch länger Kunde bin, eröffnen, weil das mit Crypto-Related Funds zu tun hat. Und vor ungefähr 2 Monaten habe ich eine E-Mail in meinem Postfach, dass die PostFinance jetzt mit der Signum eine Partnerschaft eingeht, damit sie über 2 Ecken für ihre Kunden Kryptowährungen anbieten können. Also es geht immer mehr in die Richtung und man kann sich dem nicht verschließen. Das spielt keine Rolle, wer man ist oder was man für eine Einstellung hat. Bitcoin kommt einfach und entweder man passt sich an oder man bleibt halt im Bahnhof stehen und der Zug fährt ohne einem weg. Der Bärenmarkt ist ganz anders, aus meiner Sicht wirklich ganz anders. Ich habe ja den letzten Bullenmarkt, was Social Media betrifft, so ein bisschen ausgelassen, weil ich halt eine Pause brauchte. Ich habe 4 Jahre durchgehustelt und die Pause ist dann ein bisschen länger gegangen. Aber was ich auf jeden Fall bemerke, ist, dass im letzten Bärenmarkt, ich habe voll durchgezogen, 18, 19 englische YouTube-Videos gemacht, jeden Tag, bei jeder News, alles. Und irgendwann auch noch auf Deutsch. Und gerade so im deutschen Raum war die Leute, die waren noch nicht so empfänglich für Bitcoin-Maximalismus. Also es hieß immer, wenn ich propagiert habe, ja mindestens 70% im Portfolio Bitcoin, egal was ihr noch spekulieren wollt, das ist ja auch in Ordnung, aber mindestens 70% Bitcoin, haben die Leute gesagt, ja, du bist ignorant, hast du denn überhaupt das White Paper von Cardano gelesen und solchen Schwachsinn, als ob irgendjemand das White Paper von Cardano versteht, wenn du nicht einen Doktortitel in Physik oder Mathematik hast. Und solche Geschichten. Und heute ist das so, ich komme online und die Leute, die haben es begriffen. Also da wirklich auch wahrscheinlich die meisten Credits gehen da an Roman, weil er hat in der Zeit durchgezogen, als ich nicht da war. Und die Leute sind informiert. Und gerade im deutschen Raum, es ist angekommen. Und ich fühle mich nicht mehr alleine, kann ich mal so sagen. Und es ist wirklich stark. Also es ist echt stark. Also bei den Leuten im Dachraum mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen. Da gibt es mittlerweile auch kleinere YouTube-Kanäle, die es verstanden haben, und die tragen diese Bildung weiter. Und der Bärenmarkt, ich bin immer noch am Stacken. Ja, viel Fiat habe ich jetzt nicht mehr. Also ich denke, die meisten wissen das. Ich bin ungefähr 95% im Bitcoin mit allem, was ich habe. Ich analysiere oft andere Assets und stoße immer mal wieder über gewisse ja, wie soll ich sagen, ETFs oder Aktien, die ich interessant finde und wo ich Potenzial sehe. Aber jedes Mal, wenn ich dann abwäge, lohnt sich das für mich, dann schaue ich mir die Opportunitätskosten an, Bitcoin nicht zu halten, und muss dann leider entscheiden, dass ich eben doch nicht auch nur 5% abgeben kann. Also ja, ich bin weiter am Stacken. Und ja, mal schauen. Also ich denke, bis 50.000 oder neues Alltime-High werde ich weiter stacken. Danach werde ich mal ein bisschen pausieren, ja. Aber auf jeden Fall, der Bärenmarkt, absolut chillig. Also das ist kein Vergleich zu 2018, 2019. Absolut gar kein Vergleich. Alles ist viel weiter. Und ganz ehrlich, nochmal hier an der Stelle, also die Leute da draußen haben wirklich nicht Tomaten auf den Augen, sondern Wassermelonen und Kürbisse, um mich selbst zu zitieren, weil wer es jetzt nicht gecheckt hat, der CEO des größten Vermögensverwalters weltweit geht zu Fox Business und lobt Bitcoin in den höchsten Tönen und feilt für einen Bitcoin-Spot-ETF mit einer Erfolgsquote von 575:1 mit BlackRock. Also wer es nicht gesehen hat, dem kann man wirklich einfach nicht mehr helfen. Ich kann es nicht anders sagen. Das war's.
Danke dir, Sally. Wie immer sehr viel Energie. Und das stimmt, oder? Das ist wirklich echt. Es ist halt anders vom Verständnis her und von der Motivation her auch von den Leuten. Im letzten Bärenmarkt, und auch, ich meine, eben diese Akteure, die jetzt im Spiel sind. Ich meine, im letzten Bärenmarkt, da waren keine Nationen im Spiel, da waren keine publicly listed companies im Spiel, da waren keine riesen Vermögensverwalter mit, also keine 10 Vermögensverwalter mit Asset Under Management von insgesamt 17 Billionen, die einen Bitcoin-ETF kurz vor dem Approval haben und so weiter und so fort. Also das ist echt so. Und auch die Banken, was du angesprochen hast, die PostFinance in der Schweiz, das ist die zweitgrößte Bank jetzt nach UBS und Credit Suisse, die ja jetzt eine Bank sind. Also die zweitgrößte Bank, die hat angekündigt, im 2024 eben auch Bitcoin und andere, ein paar andere Kryptowährungen, aber vor allem Bitcoin anzubieten, ihren über, ich glaube, ungefähr 2 Millionen Schweizer Kunden, ganz viele Kantonalbanken, wie zum Beispiel die größte Kantonalbank, die Zürcher Kantonalbank, aber auch die drittgrößte, die Luzerner Kantonalbank, alle kommen ja bis Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres mit ihren Angeboten raus. Und das heißt, also ich glaube, ich sage so, in 2-3 Jahren wird eigentlich quasi jede Bank in der Schweiz ein Bitcoin-Angebot haben. Und das während eines Bärenmarkts. Also es haben einfach wirklich die meisten Leute oder zumindest in allen Institutionen, Finanzinstitutionen, haben das ein paar Leute verstanden. Die kommen alle. Also die Bullen kommen. Jetzt ist halt die Frage, wann. Und quasi für mich auch die Frage, warum denn noch nicht? Warum sind wir immer noch in einem Bärenmarkt und noch nicht in einem Bullenmarkt? Alex, du aus einer, du hast wahrscheinlich die meiste Erfahrung hier von uns, vielleicht Joe Martin, der jetzt noch dazugekommen ist. Ich würde gerne eure beiden Takes hören. Warum sind wir immer noch in einem Bärenmarkt und wann kommt denn der nächste Bullenmarkt?
Also super mega klar, wir sind nicht mehr im Bärenmarkt. Wir sind schon im Bullenmarkt. Bitcoin ist seit Jahresbeginn 60% gestiegen in Euro und es ist ganz klar ein Bullenmarkt. Und ich hatte ja auch bei Roman auf dem Kanal mal erläutert, ich hatte ja die Zyklen, die wir bisher hatten, analysiert. Und das Pattern, was in den letzten zwei Zyklen und in diesem Zyklus sehr, sehr stabil ist, vom All-Time-High zum Tiefpunkt 12 Monate. Und deswegen bin ich sehr bullisch, dass wir den Tiefpunkt im November 22 tatsächlich gesehen haben, ein Jahr nach dem All-Time-High. Und dann dauert es nochmal so ungefähr 2 Jahre, bis das ursprüngliche All-Time-High wieder erreicht wird. Und dann vom letzten All-Time-High nochmal ein knappes Jahr zum neuen All-Time-High. So, und ja, genau, wir sind natürlich schon noch deutlich unter dem letzten All-Time-High, aber auch nur, wenn man nicht DCA macht. Wenn man DCA macht, steht man, glaube ich, ganz leicht im Plus. Und wenn man eben Jahresbeginn schaut oder Tiefpunkt, sind wir super bullish. Es fühlt sich halt nicht so an und ich glaube, das ist der Fehler, den man macht. Man vergleicht halt immer mit dem letzten All-Time-High. Und wir sind jetzt also am Aktienmarkt, wenn 60% hochgeht, dann reden alle vom Bullenmarkt und da sind wir drin. Und der wird eben aber auch noch weitergehen, nämlich noch ungefähr 2 Jahre, bis es halt dann wieder so ein Blowout-Top gibt. Und die Faktoren haben wir genannt, werden wir gleich nochmal dazukommen, was wird den Turbo zünden Richtung altes und dann auch neuem All-Time-High. Viele Dinge, ich glaube ein Punkt, Michael Saylor hat es auf der BTC 23 ganz klar gesagt. Er sagt, es gibt so viele Institutionelle, die investieren wollen, aber nicht können, weil es eben kein ETF gibt. Und in dem Moment, wo es die ETFs dann geben wird, eher nächstes Jahr, 24, wird da auf der 6-spurigen Autobahn, hat er gesagt, ganz viel Geld Richtung Bitcoin fließen. Und dann wird es sich auch wie ein Bullenmarkt anfühlen. Aber ich bleibe dabei, wir sind jetzt schon im Bullenmarkt.
Absolut, sehe ich auch so. Mit den meisten Metrics und vor allem eben auch im Zyklus, wie du gesagt hast, mit den ganzen Halvings und so, da werden wir dann später auch noch dazu sprechen kommen. Es ist ja eigentlich History Repeats, oder? Eigentlich ist es ziemlich vorausschaubar, was passieren wird. Das finde ich ziemlich aufregend. Joe Martin, vielen Dank, hast du dich auch noch zu uns begeben und teilst deine Zeit und deine Gedanken mit uns. Willst du dich vielleicht kurz vorstellen und auch noch deine Gedanken teilen zum Thema, wie ist dieser Bärenmarkt aktuell für dich und was denkst du, wie lange der noch andauert?
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung und hallo an alle. Ich habe tatsächlich gerade eine Recording-Session mit einem Wall Street-Banker verlassen für mein neues Buch 2024, weil die Jungs sind total gegen CBDCs, also digitale Zentralbankwährungen, und da haben wir uns ausgetauscht, deswegen bin ich ein bisschen später gekommen. Bullenmarkt, Bärenmarkt, Bullrun. Also wer mich nicht kennt, Joe Martin, ich habe die erste Regionalbank Europas georangepillt, wie wir hier in der Bitcoin-Szene sagen, nämlich die Volksraiffeisenbank Bayern Mitte. Die zweite Bank kommt jetzt am 4. Oktober mit dem Angebot für die Öffentlichkeit. Die Friends and Family Phase läuft. Ist auch eine Volksbank, diesmal im Schwarzwald. Auch da nicht ganz so schnell wie in der Schweiz, aber immerhin, die Banken zumindest haben sie schon mal so die Nase vorn und sagen, wo geht's lang? Und die verstehen auch, dass sie da was tun müssen. Die glauben eben an ihre zentralen Rechenzentren, dass die dort Lösungen bereitstellen. Natürlich dauert das immer länger. Das ist so dieses Berlin-Flughafen-Syndrom. Deswegen sind die Deutschen wahrscheinlich einen Tick langsamer als die Schweizer, die ja dort jetzt, wie ich gerade gehört habe, schon auf breiter Basis unterwegs sind. Aber nochmal zur Frage Bullenmarkt, Bärenmarkt und vor allen Dingen Bullrun. in dem Titel hier steht ja, was wird den nächsten Bitcoin Bull Run auslösen? Und das ist ja was anderes als ein Bullenmarkt. Ein Bullenmarkt bedeutet ja nur, dass im Prinzip mehr Käufer da sind als Verkäufer und dadurch der Preis steigt. Ein Bull Run hingegen ist, wenn der Preis massiv schnell steigt. Und ganz ehrlich, das möchte ich auf keinen Fall, weil es zieht immer Gesindel mit sich. Wenn plötzlich eine Asset-Klasse, wenn wir es mal von der Metaperspektive betrachten und sagen, die Asset-Klasse Krypto, das heißt Bitcoin wird als Krypto dann verstanden, dann zieht der Preisanstieg bei Bitcoin das ganze Gesindel mit sich hoch. Diese ganzen Shitcoins und diese ganzen Betrügereien und diese ganzen Geschäftemacher, die da sind. Und von daher möchte ich persönlich gar keinen Bullrun, sondern ich möchte einen Bullenmarkt, das heißt einen Markt, wo in der Regel mehr Käufer sind als Verkäufer, die bereit sind, sukzessive mehr pro Bitcoin auszugeben, um einen zu erwerben oder Teile davon. Und dass der Preis langsam steigt, aber beständig. Und das ist, glaube ich, der Bullenmarkt, in dem wir sind, von dem der Alex auch gerade gesprochen hat. Weil wenn wir 60% schon mal höher sind, dann ist das definitiv ein Bullenmarkt. Und da ist auch kein Bär mehr. Ich sehe keine Bären. Was ich wohl sehe, und das fasziniert mich, wie es trotzdem wieder Wall Street gelingt, also die Leute mit richtig viel Kohle, den Preis im Moment unten zu halten, damit sie einfach, wenn diese ETFs und diese anderen Finanzinstrumente genehmigt werden, damit sie dann noch tief einsteigen können, wobei die kaufen jetzt auch schon laufend. Also wir sollten uns nicht, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die schon ihre Bestände auffüllen, damit die später dann auch mit einem höheren Preis an ihre Endkunden weiterverkaufen können. Aber Bitcoin ist natürlich nicht beliebig verfügbar. Anders als Fiat ist Bitcoin einfach streng limitiert. Und deswegen müssen die jetzt versuchen, diesen Preis irgendwie so lange noch erträglich zu halten, bis sie dann ihre Regulierungsaufgaben erledigt haben, bis sie die Genehmigung haben. Und von daher beobachte ich fasziniert, wie der Preis stabil und ganz wenig steigt, aber bleibt. Und ich erwarte dann auch, wenn die Fonds, die ETFs genehmigt sind, dass es dann schneller nach oben geht. Hoffentlich nicht zu schnell. Aber um das abzugrenzen, ich glaube nicht, dass wir im Moment in einem Bärenmarkt sind, sondern wir sind in einem Bullenmarkt, aber nicht in einem Bullrun. Und den, wie gesagt, möchte ich auch nicht unbedingt haben.
Das ist spannend. Also du denkst, dass der Kurs aktuell künstlich tief gehalten wird von BlackRock, Fidelity, allenfalls Franklin Templeton, Invesco, all diesen großen Wall Street Players, und dass eigentlich wir in einem Bärenmarkt sind, dass eigentlich mehr Kauf als Verkauf Order da sind, dass eigentlich mehr bezahlt werden würde und der Preis steigen sollte, der wird aber künstlich runter manipuliert. Ich habe das auch schon, diese These, gehört und kann mir ehrlich gesagt das auch irgendwie vorstellen, weil eben es gibt so viele Indikatoren, die super positiv sind. Das macht irgendwie keinen Sinn, dass dieser Preis da so stabil unten rumdümpelt. Hat irgendjemand von euch eine Erklärung oder kann im Detail dem Publikum erklären, wie denn das genau jetzt gemacht wird aktuell, allenfalls von BlackRock und Co.? Oder ist jemand anderer Meinung, dass das nicht unbedingt der Grund ist, dass das gar nicht passiert?
Ich glaube tatsächlich nicht, dass das der Grund ist, weil auch eine Manipulation sich rächen kann. Man kann schon mit viel Kapital natürlich an sowas rangehen, aber so richtig langfristig lässt sich sowas nicht aufrechthalten. Ich glaube, es fehlt einfach das Kapital, das institutionelle Geld. Ein Riesenpunkt, den wir gerade in den USA halt haben, ist die Bilanzierung. Also wenn man Bitcoin jetzt kauft als Unternehmen und Bitcoin, sag ich mal, fällt und man ist gezwungen zu verkaufen, dann zieht das die Geschäftszahlen runter. Und deswegen haben gerade alle Unternehmen einen riesen Respekt davor, überhaupt Bitcoin anzufassen, weil sie halt sagen, naja, zum einen wollen wir die Zahlen nicht künstlich hochziehen, aber auch nicht künstlich runterziehen, dadurch, dass wir in so ein hochvolatiles Asset investieren, was bei uns auf dem Balance Sheet liegt. Und das ist eben genau der Unterschied. Wenn man ein ETF hat, dann ist das so ein ausgelagertes Vermögen. Das heißt, das fällt nicht mit in die Geschäftszahlen rein. Und deswegen brauchen die unbedingt diese Situation. Und ich denke einfach, dass in dem Moment, wo das Geld fehlt, einfach die Kaufkraft fehlt, Bitcoin hochzuziehen im Moment. Und den meisten Menschen, auch wenn wir Gott sei Dank hier im deutschsprachigen Raum in einer sehr privilegierten Lage sind, viele Bitcoiner zu haben, die es verstehen, das Thema verstehen, ist das, was wir an Geld da reinstecken können, ein Witz auf das, was, ich sag mal, die große Investmentwelt da reinsteckt. Und die haben Bitcoin in diesem Maße noch nicht verstanden. Das heißt, ja, ich glaube, es ist tatsächlich ein regulatorisches Thema. Und die Unternehmen werden kommen, sobald die ETFs erlaubt sind. Und ich glaube aber nicht, dass die künstlich den Preis niedrig halten. Und ich glaube auch nicht, dass derartige Giganten große Mengen Bitcoin kaufen können, ohne dass es auffällt aktuell, also regulatorisch. Das wäre ja schon fast eine Verschwörung. Von daher, da glaube ich nicht unbedingt dran.
Roman, ich bin deiner Meinung. Ich meine nur, wenn wir auf der einen Seite sehen, dass sie den künstlich nicht hochtreiben, den Preis, muss es trotzdem irgendwo jemand geben, der den Preis stabil hält, wie er im Moment ist, oder mit einer leichten Steigerung. Und das kannst du wahrscheinlich nur mit viel Geld machen. Das heißt, das ganz große Geld kommt mit den ETFs, da hast du absolut recht. Nur im Moment wird trotz alledem von den Playern der Preis irgendwie stabil gehalten, weil eine solche Stabilität, wie wir sie jetzt haben, kann ich nicht anders erklären, als dass irgendwelche großen Player dabei sind, die den auf diesem Niveau nach oben und nach unten halten. Oder siehst du das anders?
Unmöglich ist es nicht. Ja, also da, ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass das auf gar keinen Fall sein kann. Ich halte es einfach für riskant, also weil ich mir vorstellen könnte, sowas könnte auffallen und das wiederum könnte denen dann auch um die Ohren fliegen. Von daher würde ich aber auch nicht unbedingt davon ausgehen, dass das wirklich passiert. Also ich kann das vielleicht auch irgendwo so erklären für mich, dass ich sage, naja, wir stecken einfach gerade in so einer Seitwärtsphase, alle warten darauf, dass was passiert, alle warten auf eine Entscheidung und genau deswegen sieht man auch im Kurs nicht viel Bewegung. Aber ich bin da ganz bei dir, das kann auch mit großen Geldsummen passieren und manche Verstrickungen sind so komplex, dass es auch wirklich dann unter Umständen nicht auffällt. Ne? Also ich würde da auf gar keinen Fall an irgendetwas ein, da bin ich mir jetzt sicher dran, schreiben oder so.
Definitiv bin ich auch nicht, aber was mich halt irritiert ist, nicht, dass er nicht steil nach oben geht, sondern mich irritiert, dass er nicht nach unten fällt. Irgendwo müssen Mechanismen sein, irgendwelche Akteure, die dann Interesse daran haben, dass er weder nach oben noch nach unten geht, bis sie bereit sind. Das ist so meine, in Anführungszeichen, Verschwörungstheorie.
Jetzt bin ich wieder live, ne? Ja, genau. Ich habe hier zwei, drei Dinge dazu. Ich habe letztens gerade einen sehr interessanten Vortrag gesehen auf What Bitcoin Did. Da war eine Konferenz oder was in Sydney und Willy Wu hat dort gesprochen. Und der Bitcoin-Preis kann durch die Futures-Märkte manipuliert werden, aber ganz ehrlich, würde das jemand wie BlackRock tun, dann würde das auffallen und wäre ab einem gewissen Level auch illegal. Also Preismanipulation, bewusste Preismanipulation ist meines Wissens nach immer noch illegal. Das gibt es absolut gar keinen Grund für BlackRock, das zu tun. Also das wäre eher sich selber die Hand verbrennen. Zusätzlich Risiko, dass der Preis einfach davonläuft irgendwann und die Positionen nicht mehr gedeckt werden können. Und das würde auffallen, genau wie Roman das sagt, das würde einfach auffallen. Es ist möglich, über die Futures-Märkte den Preis, weil es passiert halt Arbitrage auf dem Spot Exchange, künstlich nach unten zu drücken. Aber ich persönlich sehe das überhaupt nicht. Ich glaube, ganz ehrlich, wir stehen aktuell halt einfach am Equilibrium. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, es kommen 900 neue Bitcoin pro Tag in den Markt. Das ist schon eine ordentliche Menge und die werden halt mehr oder weniger gerade aufgekauft. Das ist meine Meinung. Also ich sehe hier keine große Marktmanipulation oder irgendetwas, was Marktmanipulation andeutet. Ich glaube, die Leute sind einfach aktuell so viel bereit, für einen Bitcoin zu bezahlen und das ist aktuell gerade in einer guten Balance. Das ist meine Meinung dazu.
Ja, vielleicht auch ergänzend dazu, also halt Zustimmung sehe ich genauso und ich sehe auch das Risiko für BlackRock als zu groß an, als dass man einen illegalen Schritt machen könnte in diese Richtung. Also Cost-Reward wäre zu hoch. Was ich aber ebenfalls sehe, ist, wir sind in einer rezessiven Lage finanzpolitisch. Die Zentralbanken erhöhen zwar jetzt im Moment wieder ganz leicht die Geldmenge, aber wir haben trotzdem eine Hochzinspolitik im Vergleich zu den letzten 15 Jahren. Und den Menschen geht das Geld aus, den Unternehmen geht sukzessive das Geld aus, sie können sich zumindest schlechter neue Kredite nehmen. Es ist einfach auch, man sieht diese Phase genauso in den anderen Finanzmärkten, es wird weniger Geld investiert, es kann weniger investiert werden, die Leute sind weniger risikobereit, weil das Geld nicht mehr so billig ist. Und auch das ist ein Effekt, den man eben bei Bitcoin feststellen kann. Zumindest hier den Bezug dazu, dass es halt auch so ein bisschen immer mit natürlich auch an der Geldpolitik hängt. Und von daher bin ich auch dabei, naja, auch das ist schon eine Steuerung, die eine Zentralbank indirekt vornimmt für die Märkte im Allgemeinen.
Ja, ganz kurz sehe ich genauso, also in dem Kontext steigende Zinsen, genau, sinkende Geldmengen oder ganz nur leicht wachsende Geldmengen und Rezession, ist es mega bullisch, wie der Preis sich jetzt plus 60% hält. Und in dem Moment, wo sich das dreht, und da gibt es ja Prognosen, dass nächstes Jahr die Zinsen wieder sinken sollen von den großen Notenbanken, mega Turbo für den Preis. Also ich sehe es auch. Und nur letzter Satz, den Preis nach unten zu manipulieren, Short zu gehen, das ist das Allerletzte, was ich machen würde. Es ist so derart gefährlich. Wir sehen ja immer wieder einzelne Tage, irgendwie so 10, 12, 15 Tage pro Jahr machen den ganzen Preisanstieg aus. Und wenn man dann da an den Tagen Short ist, das möchte ich echt nicht erleben.
Also, ja, und stell dir vor, du gehst mit 100 Millionen oder einer Milliarde Short und am nächsten Tag kommt die SEC, alle Spot-ETFs approved. Also da kannst du den Laden zumachen.
Ja, ich bin da ganz eurer Meinung. Das Einzige, was mich irritiert ist, weil, Sonny, du sagtest vorhin, da kommen halt 900 am Tag oder wer auch immer das gesagt hat und die werden halt aufgekauft. Tatsächlich haben wir in den letzten 24 378.000 Bitcoins im Volumen. Das heißt, wir reden nicht über die 900, die am Tag dazukommen, sondern wir reden über Riesenumsätze. Und die müssen ja irgendwie mit Fiat gebackt sein hinten.
Also und das muss sehr viel sein. Ne? Da wage ich jetzt einfach mal zu sagen, egal woher du die Zahl hast, da wird ganz viel Wash Trading dabei sein.
Was aber zu einer gewissen Preismanipulation führt, oder nicht?
Ah, okay.
Ja, und das ist das, was ich meine. Das ist genau das, was ich meine. Okay. Vielleicht verkauft BlackRock an einen anderen Fonds und der Fonds, verstehst du, die machen das nicht das, offensichtlich.
Das glaube ich weniger. Also ich habe letztens einen Tweet runtergenommen, wo ich von einem Wall Streeter korrigiert wurde, weil er gemeint hat, BlackRock muss bis zum letzten Tag vor dem ETF-Launch keinen einzigen Bitcoin besitzen in der Theorie. Und ganz ehrlich, für BlackRock ist doch das Intelligenteste, einfach auf die Kundenanfrage zu warten. Ich meine, oder die Frage ist, wie gut hat BlackRock Bitcoin verstanden oder was will BlackRock hier für ein Risikoprofil fahren? Aber ich glaube nicht, dass BlackRock jetzt 100.000 oder 1 Million Bitcoin vorher akkumuliert. Ansonsten wüssten wir das. Die werden einfach auf die Kundennachfrage warten. Also ich glaube nicht, dass BlackRock groß die Finger da schon irgendwo im Spiel hat. Sie müssen ja gar nicht. Sie müssen nicht. Das ist so ein, also ich glaube das einfach nicht. Und sie müssen es nicht, das ist Fakt, weil die Kunden werden mit der Nachfrage kommen und die verdienen so oder so an Bitcoin, einfach durch den ETF.
Ja, und also, sehe ich genauso und vielleicht auch dazu noch, sie sind ja nicht die Einzigen. Das heißt, selbst wenn sie sich jetzt eindecken, wie viel ist die richtige Menge? Wie viel ETFs werden die verkaufen?
Genau.
Wie viel wird sich auf dem Markt verteilen? Das Risiko wäre gewaltig für die.
Aber wer macht dann das Wash-Trading? Wir haben
388. Bei uns.
Die Exchanges selber, ja.
Gut, aber dann ist dort die, sagen wir mal, Einflussnahme auf den Preis. Ich will jetzt nicht Manipulation sagen, aber es gibt eine Einflussnahme auf den Preis.
Und aber die sehe ich eher in die andere Richtung, weil den Exchanges, also das, was wir ja gesehen haben, was ja, ich sag mal, auch so ein bisschen für den einen oder anderen auch deutschsprachigen Betrüger zum Verhängnis wurde, war, dass FTX ziemlich plötzlich gefallen ist, dass Celsius ziemlich plötzlich gefallen ist. Und das war eine Überraschung. Und das war deswegen eine Überraschung, weil die alle ihre algorithmischen Stablecoins und Lending-Programme auf gehebelten Assets basierend aufgebaut haben, wo Rücklagen dadurch da waren, dass Bitcoin einen gewissen Gegenwert hatte. Und als das gefallen ist im Gegenwert, war die Absicherung für diese ganzen Dinge weg. Und damit sind diese Konstrukte in sich zusammengefallen. Das heißt, deren Interesse wäre eher, künstlich den Preis nach oben statt nach unten zu treiben. Von daher, und das geht in Exchanges gerade genauso, auch wenn Binance sagt, sie haben nie das Geld verlendet in dem Sinne. Die Kundengelder, die bei Binance liegen, haben das schon getan. Und wenn der Kurs weiter fällt, wird auch der BNB-Token und auch deren Stablecoin genauso weiter unter Druck geraten. Also deren Interesse wäre eher die andere Richtung.
ganz kurz, ich glaube, Preismanipulation ist kurzfristig sicher möglich und ist völlig wurscht. Weil wir gucken langfristig und langfristig ist mindestens mal ein Jahr oder noch länger. Und ich bezweifle stark, ob man langfristig den Preis in irgendeine Richtung dauerhaft manipulieren kann. Ja, wenn er nach unten gedrückt wird, dann gibt es viele, die kaufen werden und kaufen. Und ich glaube, ein großer Fehler ist, Bitcoin mit einer sehr kurzfristigen Perspektive zu betrachten, weil dann stresst einen die hohe, also relativ hohe Volatilität. Die richtige Perspektive ist mindestens ein Jahr oder noch länger. Und dann ist völlig wurscht, was kurzfristig der Preis macht.
Wir haben jetzt schon viel über den ETF gesprochen, eben oder die ETFs, die eben 10 ETFs, die aktuell von den größten Finanzinstitutionen der Welt auf Approval warten und das sehr wahrscheinlich ja kriegen, mal zwischen morgen und dem 15. März. Diese Institutionen eben managen ungefähr 17 Billionen, oder? Muss man sich mal vorstellen. Also wie viel, auch wenn nur 1% dieses Geldes reinfließt, könnte das einen erheblichen Preiszuwachs mit sich ziehen. Gerade eben auch, weil die ja tatsächlich dann, weil es sind ja Spot-ETFs, also das heißt, die müssen tatsächlich auch Bitcoin kaufen in diesem Volumen. Und gleichzeitig haben wir ja eine Rekordanzahl von knapp 15 Millionen Bitcoins, die in Langzeithalteradressen sind. Also schon extrem, oder? Und dann habe ich hier eine Schlagzeile, die sagt, irgendwie der CEO von Morgan Creek Capital, auch ein sehr großer Asset Manager, der sagt eben, so ein Bitcoin-ETF würde 300 Milliarden US-Dollar an institutionellem Kapital anziehen. Und zum Vergleich, die Marktkapitalisierung, also der Gesamtwert der Bitcoins, die aktuell im Umlauf sind, sind sie eben etwas mehr über 500 Milliarden. Also was habt ihr ein Gefühl dafür, wie extrem dieser Bullrun oder eben Bullmarkt, der durch nur dieses ETF, es gibt ja noch andere Faktoren, über die wir dann sprechen, wie das Halving und alle die Politiker, die jetzt als Bitcoin als Wahlkampfthema haben, aber jetzt nur dieser ETF-Faktor, wenn jetzt der, sagen wir mal, Ende dieses Jahres werden diese 10 ETFs approved, was glaubt ihr, ist so die Größenordnung, was wird da passieren? Werden da wirklich 300 Milliarden reinfließen? Wird sich der Preis verdoppeln oder wie wird es aussehen?
Kurzer Kommentar. Ich glaube, wir machen uns nicht klar, wie groß der amerikanische Kapitalmarkt ist. Die deutschen Aktien, Anteil am Weltaktienmarkt 1,7%, die Schweizer 2,5% und die Amis irgendwie 63-64%. Und das sind nur die Aktien. Und ich glaube, der amerikanische Kapitalmarkt ist so groß, dass es uns überraschen wird. Vielleicht nicht ganz, ganz kurzfristig, aber über so ein paar Wochen, Monate, wie viel Geld dann da reinfließen wird mit gigantischen Effekten. Vielleicht ganz kurzfristig geht es hoch und dann gibt es eine Gegenreaktion ein bisschen runter. Aber entscheidend ist, was passiert dann über die nächsten 1-2 Jahre? Und ich glaube, da sind die Beträge, werden groß sein.
Ganz kurz noch, Julian. Also ich weiß nicht, ob du das so gemeint hast, aber wenn die Marktkapitalisierung 500 Milliarden ist, wie sie jetzt ist, und es kommen 300 Milliarden rein, dann verdoppelt sich der Preis nicht, sondern der geht gefühlt mal 10. Weil, wie das funktioniert ist, es sind ja nicht alle Bitcoins verfügbar, um die quasi gebettelt wird, also um die sich die Käufer streiten, sondern nur sehr wenige. Und das musst du dann mit einem Multiplier eigentlich noch hochrechnen auf die Marktkapitalisierung. Also wenn heute 300 Milliarden echtes Geld in Bitcoin hineinfließen, dann ist der Preis bei, keine Ahnung, nicht bei 50.000, sondern wahrscheinlich bei 500.000. Das noch so als kleiner
Super. Und glaubst du, dass das passieren wird? Glaubst du, dass diese 300 Milliarden eine realistische Einschätzung ist von diesem Morgan Creek Capital CEO namens Mark Yusko?
Ja, das Problem ist immer so ein bisschen das Timeframe. Ich meine, Märkte haben einfach so ein bisschen gezeigt, dass wenn alle auf diesen ETF warten, dass dann am Tag des ETFs dann eben vielleicht doch gar nicht so viel passiert. Was aber sicher ist, also ich bin da nicht ganz eins mit Michael Saylor, weil das hören jetzt vielleicht viele nicht gerne, aber Michael Saylor hat schon sehr viele Dinge gesagt, die nicht eingetreten sind. Und gerade wenn es um den Bereich geht, ja, da kommen dann alle Institutionen und ich kenne so viele Institutionen, die kommen, das hat der vor x Jahren schon gesagt, in 6 Monaten kommen alle und niemand ist gekommen, nicht ein einziger. Einfach, dass das mal gesagt ist, irgendwer aus dem Chat hier wird sicher auch den Tweet noch finden oder ein paar Tweets finden. Da muss man auf jeden Fall aufpassen. Was klar ist, ist, dass diese Spot-ETFs, die Gates auf jeden Fall, die machen die Tore groß. Die Leute müssen aber trotzdem, also die Investoren müssen trotzdem immer noch selber durch die Tore durchlaufen. Das bedeutet, die Nachfrage muss trotzdem entstehen. Wenn die ETFs da sind und alle finden Bitcoin scheiße, dann geht...
This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today.
Der Preis nicht hoch, aber die Tore zumindest sind da. Also wenn sich das große Geld entscheidet, okay, jetzt let's go, dann sind wir ready. Und dann kann der Markt das auffangen und der Preis wird in Höhen gehen. Das darf man hier gar nicht sagen, sonst heißt es wieder, ihr seid Spinner und solche Geschichten. Aber ich bin mir da nicht so sicher, ob dann wirklich ab Tag 1 dieses ganze Geld direkt reinkommt. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Ist möglich, aber ich bleibe da noch ein bisschen skeptisch. Die Nachfrage muss sich organisch ergeben nach Bitcoin. Und die Tore sind dann auf jeden Fall offen und sehr groß, ja.
Ja, vielleicht kurz dazu. Also ich sehe es genauso. Ich denke auch, dass das nicht unbedingt der Stichtag sein wird, in dem Moment, wo die positive Meldung kommt, wir Bitcoin einen Sprung machen. Wahrscheinlich irgendwie direkt so 20% hoch. Das wird aber eher einen psychologischen Grund haben, weil alle denken, jetzt kommt das große Geld, aber die Unternehmen werden nicht an Tag 1, wo es den ETF gibt, sofort loslegen. Die werden dann wahrscheinlich erstmal das Ganze in die Gänge bringen und dann sukzessive holen, falls das Interesse da ist und dann auch nicht bei allen zeitgleich, sondern eben Stück für Stück. Und ich denke auch, jeder weiß das, auch die Regulierungsbehörden, und ich glaube auch jeder hat ein bisschen Respekt davor, dass diese Mengen an Geld kommen könnten. Und ich glaube auch, dass es immer noch, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, 15 Millionen Bitcoin gibt, die gehalten werden, wo es den einen oder anderen gibt, der die Situation für sich nutzen wird und erstmal vielleicht sogar was abstößt, um, ja weiß nicht, sich ein schönes Leben zu machen oder was auch immer. Von daher, es gibt auch schon Gründe, dass ein Druck dagegen kommt, aber die ETFs werden einfach, wie Sunny es gerade schon gesagt hat, in dem Moment eine Möglichkeit bieten, dass die nächsten Monate, die darauf folgen, dann große Mengen an Geld kommen können. Und ich glaube auch, dass es dann so um das Halving rum wieder so ein Narrativ gibt, was passiert. Ich glaube, ganz viel Einfluss wird die Zinspolitik haben, die Geldpolitik haben, weil man dann irgendwann wieder feststellt, das Geld sitzt wieder locker, das Geld geht kaputt und dieses Narrativ wird sich unter den Leuten teilen und auch unter den Unternehmen und dann sind eben die Tore offen. Ja, genau, und dann wird es wahrscheinlich auch rund gehen.
Vielleicht noch ergänzend, es gibt ja noch andere Adoption-Player, also noch mal ein paar mehr Firmen. Und ich glaube, Sani, da gibt es ein paar mehr, die dem Michael Saylor gefolgt sind, die das halt nicht an die große Glocke hängen. Und ich glaube, was den mega, mega Bullrun auslösen wird, ist, wenn irgendwann mal eine einigermaßen relevante Zentralbank sagt, wir haben da nochmal drüber nachgedacht, das mit dem Gold, das haben wir immer noch, aber die Hälfte haben wir verkauft und für die Hälfte haben wir Bitcoin gekauft. Ich glaube, das wird der ganz große Turbo sein, weil die Zentralbanken haben alle super mega viel Gold weltweit. Und während ja die ersten mal kapieren, dass sie mit Bitcoin die volle Kontrolle haben und das nicht irgendwo lagern müssen, wo sie vielleicht keinen Zugriff haben, dann wird da eine riesen Lawine entstehen, die eine Mega-Signalkraft haben wird. Also ich glaube, und das wird vielleicht noch dauern, vielleicht noch 2, vielleicht noch 5, vielleicht, weiß nicht, 10 glaube ich nicht Jahre, aber ein paar Jahre. Und das wird den Kurs richtig nach oben treiben.
Glaubst du nicht, dass wenn Zentralbanken öffentlich bekannt geben, wir haben jetzt Bitcoin, dass sie mit dem eigentlich ihr eigenes Businessmodell in ganz großen Anführungszeichen runterreden, weil mit dem geben sie ja zu, oh, das, was wir machen, was unser Job ist, funktioniert eigentlich voll schlecht. Wir holen jetzt Bitcoin ins Boot.
Ja, das stimmt. Und ich meine, am Ende machen sie es ja heute schon mit Gold. Der Roman, vielleicht kannst du ja gleich was dazu sagen. Du hast ja so eine Theorie, dass es maximal eine Zentralbank, eine große, schaffen kann, 1 Million Stück Bitcoin noch zu kaufen. Ja, ganz heimlich und langsam und ganz vorsichtig. Und wenn das dann publik wird, dann hat keine mehr die Chance, ähnliche Größenordnungen zu kaufen. Das ist ja dieser spieltheoretische Ansatz. Alle stehen da und wer zuerst losrennt und es geschickt macht, der hat's und alle anderen schaffen es nicht. Und um jetzt, und das ist ja dein Beispiel, Roman, die Amerikaner sehen, der Dollar geht so langsam verloren als Weltreservewährung, um den noch zu retten, wäre es ein Weg, eine Million Bitcoin zu kaufen oder eben andere auch. Und klar geben sie dann zu, dass sie ein Problem haben mit Fiat, aber am Ende versuchen sie sich halt sozusagen vor die Welle zu setzen und Bitcoin zu nutzen, um ihr System zu stabilisieren. Und dann müssen die anderen folgen und da wird der Preis explodieren.
Ja, also gerade in dem Bezug, dass der Dollar einfach auch ein Stück weit an Vertrauen verliert und dass China nun mal eine Marktmacht hat mittlerweile, was ich nicht glaube, dass die jetzt eine große neue BRICS-Währung wirklich konkurrenzfähig zum Dollar bringen, aber was ich schon glaube, dass der Dollar Stück für Stück Markt verliert. Und das sehen die Amerikaner auch. Und ins Narrativ der Amerikaner passt eben schon ein freier Markt sehr gut rein. Das ist auch das Erfolgsrezept von Amerika immer gewesen, dass man die Märkte so frei wie möglich gelassen hat. Und hier glaube ich eben auch, wenn ein Land wie die USA einmal große Reserven an Bitcoin im eigenen Land haben, und da ist die Zentralbank nur die Königsdisziplin, da ist ja schon alleine gut, wenn die eigene Wirtschaft, die eigenen Unternehmen auf Bitcoin setzen, die eigenen Vermögensverwalter, die Mining-Industrie, und genau das ist, was wir einfach die ganze Zeit schon sehen. Die Tore werden an allen Stellen aufgemacht. Den Unternehmen wie MicroStrategy hätte man auch nur 100% Verwahrung verwehren können zu diesem Zeitpunkt. Man hätte den ganzen Mining-Unternehmen das Leben deutlich schwerer machen können. Mittlerweile arbeiten sie zusammen in staatlichen Konstrukten zur Stabilisierung der Stromnetze. Nachdem China es verboten hat, hat man die Türen aufgemacht, und was die Amerikaner damit machen, sie geben Liquidität ihren Unternehmen, sie geben ihren Markt, Marktmechanismen, sie geben Wirtschaftsleistung rein, und der nächste logische Schritt ist, dass man auch als Zentralbank vielleicht eine Rücklage baut und damit auch am Ende dem Dollar ein Vertrauen gibt, was er schon längst wieder verloren hat, und vielleicht damit dann auch ein Stück weit die Nase vorn hat zu allen anderen Ländern wieder auf der Welt, was keine dauerhafte Manipulation des Geldes erlaubt, aber eben eine Vormachtstellung, einen First-Mover-Effekt, der so schnell wahrscheinlich nicht einzuholen ist.
Ich meine, stellt euch mal vor, ein überzeugter Bitcoiner hat die Möglichkeit, Geld zu drucken und mit dem gedruckten Geld Bitcoin zu kaufen. Also wir hätten jetzt den Zugang zur Gelddruckmaschine. Ist ja klar, was wir machen würden. Und es braucht nur irgendeinen wahrscheinlich relativ jungen, 40 plus oder so, Zentralbankchef, der sich halt durchsetzen kann und der es halt macht. Und dann brechen alle Dämme.
Ich bin der gleichen Meinung, Alex. Und ich glaube auch, dass es Bestrebungen gibt innerhalb der Zentralbanken, das zu prüfen. Ich glaube auch nicht, dass es ein Problem wird, wenn man nachher der Bevölkerung dann erklären muss, dass man jetzt Bitcoin hat, sondern ich würde es nicht als Bug, sondern als Feature verkaufen, wäre ich Zentralbanker. Ich würde nämlich hingehen und würde sagen, wir haben uns das über Jahre angeschaut, wir sind uns sehr sicher, und um die Kraft unserer Nation zu stärken, um zu zeigen, dass wir weltweit führend sind, dass wir mitdenken und so weiter und so fort, deswegen haben wir jetzt auch noch Bitcoin als Reserve. Das zu dem Thema Zentralbanken. Ich wollte aber nochmal auf einen anderen Punkt gehen, auch Alex, was du vorhin gesagt hast, dass die Wall Street viel größer ist, viel, viel größer, als wir uns das vorstellen können. Und da sage ich mal, 300 Milliarden in diesen Fonds ist nichts, ist absolut nichts. 300 Milliarden ist ein Fliegenschiss, sonst nichts für Wall Street. Da gehen schon ganz andere Beträge rund. Also von daher sehe ich, genau wie auch Roman das vorhin sagte, es wird alles nicht sofort passieren, und du auch, Alex, aber 300 Milliarden ist nicht viel Geld für die.
Und
worauf ich kurz hinweisen wollte, ist ein ganz anderer Effekt, den wir noch überhaupt nicht heute diskutiert haben, aber der relevant sein könnte, nämlich Argentinien. Wir werden in Argentinien bald die Wahlen haben, und wenn der Kandidat, der jetzt sehr gute Chancen hat, auch tatsächlich gewählt wird, und der dann plötzlich hingeht und das Modell El Salvador auflegt, dann hätten wir auch nochmal einen zusätzlichen Impuls, der mit Sicherheit den Kurs nochmal sehr stark beeinflussen könnte.
Super, sehr, sehr guter Punkt mit Javier Milei, der ja wirklich vorne mit dabei ist. Also der ist aktuell die Nummer 1 in den Vorwahlen und der, so wie es jetzt ausschaut, wird er ja gewinnen. Und der hat gesagt, eben, er wird noch im gleichen, also noch im ersten Jahr, wenn er an die Macht kommt, wird er die Zentralbank abschaffen und eben einen Bitcoin-Standard einführen, ähnlich wie El Salvador. Und das wäre ja also echt, also, das wäre schon geil, wenn wir das noch, wenn ich das noch erleben darf. Lina, du hast letztens ja mit dem Nayib Bukele von El Salvador, also der Präsident von El Salvador, gesprochen. Du hast ihn ja getroffen. Habt ihr über solche Themen gesprochen, wie zum Beispiel eben, was andere südamerikanische Länder vorhaben in diesem Bereich, ob da einige mit ihm im Austausch sind und allenfalls eben seinem Vorbild dem folgen?
Ja, sorry, ich glaube, ich habe jetzt die Frage verpasst, aber ja, wir haben darüber gesprochen. Er ist ja grundsätzlich ein Riesenvorbild in Lateinamerika aktuell. Nicht nur wegen der Bitcoin-Geschichte, aber auch grundsätzlich, dass da quasi der, ich glaube in Peru war es, der Plan, der Bukele-Plan umgesetzt wird. Einfach weil, was er macht, der eben komplett extrem gut ankommt. Und wie weit jetzt die anderen Länder sind, was Bitcoin angeht, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob er das weiß. Wenn er es weiß, hat er es mir nicht gesagt. Aber was jetzt Argentinien angeht zum Beispiel, ich meine doch gehört, dass da irgendwie, und ich weiß nicht, ob das was war, was der Kandidat gesagt hat oder was vorgeschlagen wurde, dass zurück zum Dollar gegangen wird, statt jetzt den oder weiß nicht, oder zusätzlich zum Bitcoin-Plan, dass das irgendwie auf dem Tisch stand, das Thema. Aber da bin ich jetzt nicht wirklich so vertraut mit. Finde ich aber interessant, ob das jetzt eine gute Idee ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber viel schlimmer als mit dem argentinischen Geld kann es ja auch nicht mehr gehen. Ne? Was den Bitcoin-Plan angeht in Lateinamerika, ich glaube, da haben sehr viele ihre Augen drauf. Und sehr wenige verstehen wirklich, wie viel da gerade passiert in El Salvador. Alleine die Infrastruktur, die da gelegt wurde. Und ja, wir regen uns immer auf über Chivo Wallet, ist auch irgendwie Mist. Aber was du hast in El Salvador, wenn der nächste Bullenmarkt kommt, ist, du hast Zugang zu Bitcoin und du hast einen weniger stigmatisierteren Ausblick auf Bitcoin. Und das kann der Bevölkerung extrem damit weiterhelfen. Sehr, sehr viele Leute haben diese ursprünglichen $30 waren es, glaube ich, in Anspruch genommen. Ich habe Leute getroffen, die meinten, ja, meine Tante, meine Großmutter hat auch die $30 in Bitcoin. Die hodeln die einfach, weil sie nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Und stell dir mal vor, da kommt der Bullenmarkt und auf einmal erinnern sich die Leute so, ey, da war doch was. Dann hast du auf einmal ein Land, das einen extremen Sprung nach vorne machen kann, alleine was das Verständnis und was die Leidenschaft für Bitcoin angeht. Und dann wirst du wahrscheinlich auch wieder sehen, dass die anderen, dass die umliegenden Länder sagen so, ey, stimmt, wir wollten ja den Bukele kopieren und da war ja noch was mit dem Bitcoin, wo wir vorher nicht drüber nachgedacht haben, weil tatsächlich der Bitcoin-Plan selbst, also die Bitcoin-Sachen, die da gemacht werden in El Salvador selbst, wahrscheinlich nicht zu den beliebteren im Inland nicht zu den beliebteren Aktionen gehören, aber einfach, weil das Verständnis fehlte. Und ich glaube, das wird auf lange Sicht sich ganz arg umschlagen.
Wie wichtig glaubt ihr denn, dass diese politischen Vorstöße sind, also eben diese Präsidentschaftskandidaten wie der Robert F. Kennedy in Amerika, eben der Javier Milei, in Argentinien, es gibt ja auch andere Pro-Kandidaten aus beiden Lagern in den USA und auch in Mexiko und eben in El Salvador sowieso schon. Wie wichtig glaubt ihr, dass das ist für eben den nächsten Bullenmarkt? Debbie, du wolltest was sagen?
Ja, genau. Also gerade wenn es jetzt so um die politischen Themen geht, ich denke, das ist tatsächlich ein notwendiger Schritt, um das Thema mehr und mehr in den Fokus der Gesellschaft zu legen. Denn ich glaube, tatsächlich auf anderem Wege, geht man jetzt rein von der Graswurzelbewegung aus, die, wie ich ja finde, halt auch gut irgendwo in der Politik Fuß fasst, würde das Thema gar nicht so beim Mainstream ankommen. Jetzt, wo Politiker anfangen, darüber zu reden und damit halt auch irgendwo ja ein gewisses Bewusstsein schaffen für Themen, die es zu diskutieren gilt, für Themen, die in der Gesellschaft halt auch noch ankommen müssen, denke ich, ist es ein willkommener Schritt, um das Thema Bitcoin-Adoption in der Politik mehr und mehr Thema werden zu lassen. Also, denn ich zum Beispiel gucke mir zwischendurch mal so ein paar Reels von Robert F. Kennedy an, wo es dann halt auch um das Thema Bitcoin geht, und er hat eine Wählerschaft, die ihm, ich sage jetzt mal, so stark zur Seite steht, die aber das Thema Bitcoin trotzdem kritisch betrachtet. Und ich finde, das ist wichtig, auch das abzuholen, die Leute da zu packen und zu sagen, okay, ihr würdet sonst wahrscheinlich nicht vorher von Bitcoin irgendwie hören. Ne? Und dadurch, dass es in der Politik ankommt, wird es zumindest von der Gesellschaft kritisch beäugt. Und das, finde ich, ist schon mal ein erster Schritt in eine Richtung zumindest. Ob das jetzt nun gut oder schlecht ist, das wird man sehen.
Ich glaube, das ist prinzipiell gut. Ich meine, man kann ja von Politikern halten, was man möchte. Das sind Menschen mit Plattformen. Und Menschen mit Plattformen, die Bitcoin, ja, die Bitcoin-Marketing betreiben in dem Sinne, das wird einen Effekt haben. Und du kannst ja die bösesten Absichten haben am Ende des Tages, wenn du Leute Orange pillst, dann ist es ja fast egal. Und in dem Sinne, natürlich kannst du deine Meinungen haben zu vielen Politikern, aber selbst wenn am Ende des Tages eine sehr fragwürdige Regierung Bitcoin adoptiert oder die Bitcoin oder der Bevölkerung Bitcoin näher bringen möchte, wenn die Bevölkerung dann Bitcoin adoptiert, Bitcoin benutzt, dann ist am Ende allen geholfen. Bis auf die Regierung, die wahrscheinlich dann andere Absichten gehabt hätte in dem Fall. Ne? Also von daher finde ich, das ist am Ende ist alles gut für Bitcoin.
Wie Daniel Prince auch immer sagt, genau. Sunny, hast du auch eine Meinung dazu?
Ja, jetzt sag ich ganz viele böse Sachen, also lieber weghören. Okay, also erstens einmal, ich glaube, dass das alles sehr, sehr, sehr langsam passiert. Egal ob Zentralbankebene oder Staatsebene generell. Das Zweite, was ich jetzt sage, das soll sich mal jeder gut überlegen. Ich behaupte, Bitcoin oder Politiker helfen nicht Bitcoin, sondern Bitcoin hilft Politikern. Ich sage euch eins, niemand von uns würde diesen Kennedy kennen, wenn der nicht irgendwas jetzt mit Bitcoin hier promotet hätte. Niemand würde Bukele kennen, wenn der nicht Bitcoin. Die Leute würden nicht mal El Salvador kennen oder wissen, wo das ist, wenn die nicht Bitcoin-Werbung machen würden. Also da müssen wir wirklich, wirklich aufpassen. Die Problematik ist einfach, du kannst doch als Land nicht so viel Risiko nehmen. Klar, du kannst das Mining fördern, du kannst die erneuerbaren Energien fördern, das ist super PR-Werbung. Da die Bonds, die rausgegeben wurden oder ausgegeben werden oder was auch immer, das ist alles super Werbung und du ziehst Bitcoin oder Leute, die mit Bitcoin was zu tun haben, ein Bitcoin-Business haben, Exchange, was auch immer, ziehst du an und kannst so natürlich eigentlich ausländische Währungen aufsaugen, was für das Land gut ist, ganz klar. Aber das durchzusetzen, eine so volatile Währung, das geht nicht. Das ist unmöglich. Wir müssen zuerst so unendlich viel Kapital aufsaugen, dass wir eine gewisse Preisstabilität haben. Und ich mag nochmal daran erinnern, die dritte Eigenschaft von Geld ist die Unit of Account. Und solange wir Unit of Account nicht haben, du kannst nicht heute für ein Haus einen Bitcoin und morgen einen halben und übermorgen drei Bitcoin bezahlen. Und das funktioniert erst, wenn wir einen riesen Teil des gesamten Kapitals weltweit aufgesogen haben, dann ist das möglich, wirklich seine täglichen Goods oder was auch immer in Bitcoin zu bezahlen. Und bis jetzt ist das mehr einfach PR. Ich meine, da müssen wir realistisch bleiben. El Salvador ist wirtschaftlich international, es ist wirklich böse gesagt, aber nicht relevant. Das ist die Mickey-Maus-Abteilung, okay? Also wenn die Wall Street einen Kaffee trinken geht, geben die mehr aus als das Bruttoinlandprodukt von El Salvador. Da müssen wir einfach realistisch bleiben. Das ist eine sehr gute Bewegung, ein sehr gutes Vorbild und das wird auch Bitcoin in dem Sinne helfen, aber Bitcoin hat El Salvador mehr geholfen als El Salvador Bitcoin. Das ist meine Meinung.
Ich glaube, das steht aber auch außer Frage und es ist ja auch kein Problem in dem Sinne. Oder am Ende des Tages hat es quasi allen was gebracht. Ich meine, da bist du wieder am selben Punkt, aus welchem Punkt auch immer du Bitcoin für deine Zwecke benutzt. Es ist am Ende ist alles gut.
Das stimmt, absolut. Aber es dauert einfach mega, mega lange und vielleicht sogar werden wir das gar nicht mehr erleben.
Also.
Ja, weiß ich nicht. Also, es läuft ein bisschen schneller in der Zeit des Internets.
Ja, das stimmt, aber für die Zeit des Internets läuft es irgendwie bei Bitcoin, wenn wir uns mal die Regulierungen anschauen, USA, SEC, auch sehr langsam. Also,
wenn wir uns die Entwicklung, ich sag mal, von wirklich großen technologischen Errungenschaften wie dem Smartphone oder dem Computer oder so anschauen oder auch dem Internet selber, dann gibt es hier schon eine sehr interessante Korrelation zwischen Ersterscheinung und Mass Adoption. Und von Mass Adoption spreche ich dann noch nicht mal davon, dass es niemanden gibt, dass jeder dann Bitcoin zum Bezahlen benutzt, sondern ich sag mal, dass jeder in irgendeiner Form oder die breite Masse Berührung dazu hat. Und beim Internet, beim Smartphone, bei den Tablets und so, es sind immer ungefähr 20 bis 25 Jahre. Ja, und das Spannende ist, dass Bitcoin dafür, vor allem weil es kein Unternehmen gibt, was das durch Marketing oder so versucht hat, sondern weil es eben wie das Internet einfach selbstständig durch positive Effekte funktioniert. Es ist schon erstaunlich zu sehen, dass wir nach 14 Jahren jetzt an einem Punkt stehen, dass Länder Bitcoin zum Legal Tender machen, die größten Vermögensverwalter da einen ETF draus machen und so weiter. Und von daher finde ich diese 20 bis 25 Jahre Betrachtung gar nicht mal so verkehrt. Was nicht heißen soll, dass wir dann in 20 bis 25 Jahren Bitcoin als Geld benutzen, aber dass jeder Durchschnittsbürger wahrscheinlich in irgendeiner Form schon mal Berührung dazu hatte oder das irgendwie in seinen Alltag mit einbaut zum Sparen oder wofür auch immer. Und ich sehe das auch mit den Politikern so wie wir alle brauchen, also wir alle brauchen Bitcoin, natürlich die Politiker auch. Das sind aber entgegengesetzte, also das sind Effekte, die sich gegenseitig beflügeln. Also es sind so sich selbst, da spricht der Alex immer gerne drüber, sich selbst verstärkende, wie heißt es, Alex, sagst du bitte einmal?
Ja, Netzwerkeffekte, positive Regelkreise, genau.
Genau.
Mit mehr Adoption steigt der Nutzen und dann kommt mehr Adoption, dann steigt der Nutzen, dann kommt mehr Adoption.
Genau, und von daher lasst die Politiker das aus Eigeninteresse machen und mit Sicherheit nutzt Bitcoin denen gerade mehr, als die Bitcoin nutzen, aber es ist eben ein Schritt in diese Richtung und wir sehen einfach, dass sie immer neue Bereiche berühren und ich glaube, dass es einen gewissen Punkt geben kann, deswegen vielleicht auch nochmal, um hier ein bisschen wieder auf den Markt zurückzukommen und auf den Bullrun, viele sagen ja, durch die Halving-Zyklen, dadurch, dass das prozentuale Halving ja immer geringer wird, also das Supply, was dann auch weniger wird, immer weniger ins Gewicht fällt, glaube ich auch. Ich glaube, dass das ein Prozess ist, der langfristig zu weniger Kursschwankungen führt. Ich glaube aber, dass wir noch eine Phase sehen werden, so eine Art FOMO-Bullrun-Phase, die alles andere in den Schatten stellt. Dass man eben da, wo heute viele sagen, ja, vor 12 Jahren hätte man mal kaufen sollen, dann wäre man heute reich, dass es eine Phase gibt, wo man immer zurückblickt auf den heutigen Zeitpunkt und dasselbe sagt, weil ich glaube, ab einem gewissen Punkt kann es richtig, richtig schnell gehen, wenn man einfach diese wahrscheinlich 20, 25 Jahre durch hat und so eine Mass Adoption wie mit dem Smartphone oder im Internet stattgefunden hat.
Ja, ich würde es kurz ergänzen. Also ich glaube schon, dass genau was Roman sagt, da gibt es irgendwo so einen Tipping Point, ab dem die Entwicklung dann nicht mehr linear verläuft, sondern eher exponentiell. Und bei den Technologien, die du genannt hast, Internet und Smartphone, war es eben vor allen Dingen auch Usability. Also wirklich die breite Masse versteht es leicht usable. Und da muss man sagen, heute ist Bitcoin für die breite Masse nicht einfach nutzbar. Also Self-Custody ist schwierig. Den Börsen kann man noch nicht wirklich gut vertrauen oder nur sehr wenigen. Und das braucht halt noch eine Zeit, bis da die Dinge sich entwickeln, bis da auch vielleicht dann tatsächlich die Banken, wie jetzt da die Volksbanken, als sehr seriöse, solide Partner für die breite Masse bereitstehen. Und dann wird es, glaube ich, sehr schnell gehen. Ich bin mir sehr sicher, wenn wir einigermaßen gesund leben, werden wir das durchaus erleben. Meine Prognose ist ja eher siebenstellige Preise in den 30er Jahren. Vielleicht eher gegen Ende. Aber es ist völlig offensichtlich im, im, im Gesamtkontext Fiat und Verschuldung. Ich meine, allein USA, was da jetzt seit der Schuldenbremse wieder dazugekommen ist, ist unglaublich. Und da ist es 300 Milliarden wirklich sehr wenig, sondern da sind ja schon, ich glaube, über eine Trillion, also Billionen dazugekommen an Schulden. Und es ist ganz klar, dass es einen Tipping Point gibt, an dem sich die Dinge sehr, sehr schnell beschleunigen werden.
Zum Thema Self-Custody und Massenadoption beziehungsweise für die breite Masse zugänglich zu machen, dann würde ich tatsächlich sagen, eigentlich ist es schon einfach genug, als dass die Masse es verwenden könnte. Nur ich glaube, das Problem ist, dass sie nicht wissen, wofür, da wir auf eine Gesellschaft treffen, die tatsächlich nicht glaubt, dass man in Bitcoin irgendwie sparen kann. Also ich sehe hier eigentlich das größere Problem, dass kein wirklicher Nutzen gesehen wird, weil die Probleme, die man eventuell, die vor der Haustür eigentlich schon stehen, noch gar nicht wirklich sieht. Und also ich denke schon, was die Benutzerfreundlichkeit angeht, wenn man das jetzt mal vergleicht mit vor 5 oder 6 oder 7 oder 10 Jahren, dann ist da ein riesiger Schritt passiert hin zur Benutzerfreundlichkeit. Und ich denke, sehr viel einfacher muss es nicht mehr werden. Die Leute müssen eigentlich nur noch verstehen, wofür Bitcoin eigentlich gut ist. Und da möchte ich jetzt eigentlich auch nochmal irgendwie den Schwenker hin machen zu Bitcoin zu einem gesellschaftsfähigen Thema machen. Und das ist häufig einfach auch, ja, ein Weg darüber ist halt die Politik. Und da denke ich, ja, ist es halt ganz cool, dass diese Themen halt mehr und mehr in den Fokus der Politiker und auch somit in die Medien gelangt. Und wie gesagt, es ist Bedarf einfach Diskussion um das Thema. Und da sehe ich halt auch sehr viel Potenzial für den Bullrun. Einfach, dass sehr viel mehr über das Thema diskutiert wird, gerade wenn es auch um das Thema Klima geht. Und da sehe ich halt ganz positive Potenziale für den Bullrun.
Ich würde mich da vielleicht anschließen, was Debbie gerade gesagt hat. Die Besonderheit, die wir heute haben, und das möchte ich mal in den Vordergrund stellen, ist, dass inzwischen Politiker, gerade in den USA, über Bitcoin reden, dass Politiker erkannt haben, ich kann mit Bitcoin einen Marketingvorteil in meinem Wahlkampf erzielen. Und natürlich nutzt es denen mehr, Bitcoin nutzt denen mehr als umgekehrt, wobei uns das egal sein kann. Wir müssen mal zurückschauen. Die letzte Wahl in den USA, da war Bitcoin 0,0 Erwähnung, da hat sich kein Mensch drum geschert. Das war komplett nicht existent. Heute haben wir 3 oder 4 Kandidaten, die darüber reden. Heute haben wir Argentinien, wo das weitergeht. Und das alles führt natürlich dazu, dass diese Plattformen, wie es vorhin gesagt wurde, Reichweiten haben, die wir von der Grassroot-Bewegung niemals haben und niemals hätten können. Und damit können wir das Thema wesentlich breiter aufstellen. Das muss jetzt nicht heißen, dass Robert Kennedy wird jetzt Präsident und der sagt dann Bitcoin und das muss jetzt auf die Zentralbank. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass wir ein Bewusstsein in der Breite schaffen. Es gibt Bitcoin, es ist relevant und da sollte man sich mal vielleicht mit auseinandersetzen. Und diese ganze Dampfwalze oder diese ganze Welle, die da jetzt kommt, von der Politik, von den ETFs, von Institutional Monies, die führt letztendlich dazu, dass die Adaption schneller stattfindet, weil wir diesen Lawineneffekt so langsam reinkriegen. Nicht unbedingt im Preis heute, aber in dem Bewusstsein, das was vorangeht. Und von daher begrüße ich und applaudiere jeden Politiker, der sich damit auseinandersetzt, auch wenn er es aus eigennützigem Zweck machen würde, ist doch okay. Ja, wir haben immer was davon, wie Lina vorhin sagte, am Ende gewinnen alle. Wenn die Leute davon jetzt über Bitcoin Bescheid wissen, ist für alle gut. Ne?
Ich glaube auch, was wir haben mit Bitcoin, was wir jetzt zum Beispiel mit dem Smartphone nicht hatten, ist so eine Art Gegenbewegung, die während Bitcoin technologisch und das Interface und die Nutzerfreundlichkeit und so, während sich das weiterentwickelt, haben wir das Fiat-Geldsystem, das sich rapide verschlechtert. Und das ist so eine Art Gegenbewegung, die, glaube ich, diesen ganzen Prozess auch beschleunigen kann. wohin auch immer das jetzt führt, ne? Ob sowas jetzt, ja, wie auch immer das stattfindet, dann am Ende zu Bitcoin führt oder zu einer CBDC oder was auch immer, das hat einen Einfluss am Ende auf Bitcoin. Ich glaube, das kann diesen Adoptionsprozess und dieses ganze Ding mehr beschleunigen, als wir das vielleicht erwarten, noch mehr, als wir es bislang gesehen haben, einfach weil wir sowas noch nicht gesehen haben.
Absolut, guter Punkt, sehr guter Punkt zum Abschluss. Und der Joe hat gemeint, eben, da kommt jetzt sehr viel positive Bewegung, sehr viel Demand über eben Faktoren wie die Politik oder wie die ETFs und so weiter. Und gleichzeitig, und das würde mich interessieren, was da eure Gedanken dazu sind, gleichzeitig wird ja diese erhöhte Nachfrage von einem schwindenden Supply, also von einem schwindenden Angebot getroffen, oder? Ich meine, ungefähr 19 Millionen oder glaube ich mehr als 19 Millionen Bitcoins sind schon gemeint. Und eben ein großer Teil dieser, also irgendwie 15 Millionen, sind im Besitz von Langzeit-Hodlers. Und jetzt im April nächsten Jahres halbiert sich diese Menge von eben, Sunny, wie du vorhin gesagt hast, diesen 900 auf 450 am Tag. Das ist dann echt wenig, weil, also wenn ich schon mal, wir publizieren ja hier und da mal Zahlen von Relay, das ist kein Geheimnis. Wir haben an unserem besten Tag letzten Monat irgendwie 40 Bitcoin verkauft an Leute an einem Tag. Und ich meine, wir sind vergleichsweise eigentlich noch sehr klein. Also wir sind eine kleine Firma und wir verkaufen 40, also ein Zehntel eigentlich der neu ausgeschütteten Bitcoins wären das ja dann Mitte nächsten Jahres, oder? Also es ist schon krass. Wie schätzt ihr das ein? Vielleicht ein paar Worte dazu, wie das Halving, was das Halving für Auswirkungen haben wird auf eben einen potenziellen Bullrun.
Also die Efficient Market Theorie, also Märkte sind effizient, sagt halt, wenn irgendwas bekannt ist, nämlich das Halving, dann wird sozusagen eingepreist, hat gar keinen Effekt. Und ich sehe das nicht so. Es ist zwar bekannt, aber es ist nur sehr, sehr, sehr wenigen Leuten bekannt. Die große Masse, die weiß es nicht und kann es auch nicht einpreisen. Und in dem Moment, wo aus welchen Gründen auch immer mehr Leute, Firmen, Institutionen dazukommen, die das eben vorher nicht wussten und auch nicht einpreisen konnten, weil sie gar nicht da waren, wird es ganz klar ein erheblich preissteigernden Effekt haben. Ja, 900 Bitcoin heute ist eine Menge Geld und dann sagt nur noch die Hälfte und wenn die Nachfrage gleich bleibt, dann wird der Preis hochgehen. Ganz klar.
Ich halte diese ganze Halving-Geschichte für reine Psychologie, weil ich glaube, wenn wir von 21 Millionen gesamt ausgehen und jetzt haben wir 19,x, dann ist es jetzt fast egal, ob es 900 am Tag sind oder 450 oder 225 nachher in 4 Jahren. Das macht, wie man so schön sagt, den Bock nicht fett. Aber es gibt eine psychologische Vergangenheitskomponente, die hier relevant ist. Nämlich, dass nach den Halvings in der Vergangenheit der Preis immer massiv angezogen hat. Und in dem Fall wird nicht drüber nachgedacht, was genau bedeutet jetzt die Zahl 900 oder 450 oder was auch immer, sondern der psychologische Effekt ist Halving und danach geht die Post ab. Ich muss mich positionieren. Und wenn ich das jetzt noch mit den politischen also politische Bekanntheit plus ETFs plus diese Psychologie Halving, dann stehen wir mit Sicherheit vor einem großen Sprung im nächsten Jahr, wenn diese Faktoren alle gleichzeitig eintreffen. Aber rein faktisch, mathematisch, ob es 900 oder 450 sind bei der Gesamtmenge, glaube ich, ist irrelevant für den Preis. Nur die psychologische Komponente, die spielt hier die Hauptrolle.
Vielen Dank. Hat jemand noch eine Abschlussbemerkung? Sonst würde ich noch kurz die zwei Leute, die da gerne sprechen würden, ich glaube, die haben eine Frage, würde ich noch kurz die Fragen zulassen aus dem Publikum, bevor wir dann schließen.
Julian, darf ich noch eine Frage in die Runde stellen, die wir nicht besprochen haben? Gerne. Okay, und zwar, wie seht ihr das? Ich sage, Bitcoin hat aktuell ein starkes Timing-Problem, weil wenn die Rezession jetzt vor all diesen Effekten kommt, was wahrscheinlich nicht passiert, wir haben Bitcoin noch nie gesehen in einer Rezession. Wir sehen aber, wie stark Bitcoin mit den Aktienmärkten, mit den traditionellen Märkten korreliert. Was ist, wenn in den nächsten 3 Monaten, was ich nicht glaube, aber was ist, wenn die Rezession oder wirklich für jeden klar wird, ich erinnere an die inverse Zinskurve, die sieht so schlimm aus wie seit weiß nicht wie vielen Jahren nicht mehr. Was ist, wenn alles bergab geht, US-amerikanische Wirtschaft fängt an zu tanken und wir haben noch nicht diesen Bullrun bei Bitcoin gesehen? Glaubt ihr, Bitcoin ist schon so weit in diesem Stadion, um als Safe Haven Asset zu gelten, oder tankt Bitcoin mit den Aktienmärkten? Was glaubt ihr?
Also, ich weiß jetzt nicht so ganz genau, es ist schon richtig, dass Bitcoin nach Corona, also nach März 20, ganz ordentlich korreliert war mit den Aktienmärkten, davor aber nicht. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es sicher eine kurz, also wenn die Aktienmärkte crashen, das war auch 2008 bei Gold so, da ist Gold auch runtergefallen und hat sich dann aber gelöst. Und ich glaube, in dem Maße, wo zunehmend klar wird, dass eben am Ende die Inflation nicht weggeht, dass weiterhin viel Geld gedruckt wird, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sich dann Bitcoin relativ schnell von den Aktienmärkten, wenn die dann da fallen, auch dauerhaft lösen kann. Am Ende sind Aktien, also gerade Nasdaq steigt ja wegen den großen Tech-Stocks aktuell im Wesentlichen. Und Bitcoin ist halt kein Tech-Stock. Bitcoin ist absolute Scarcity und das hat einen anderen Wert als Amazon, Apple und Meta. Und deswegen glaube ich schon, dass es sich nach einer kurzfristigen Korrelation lösen wird.
Ja, ich glaube, das hängt halt auch davon ab, ob dann bereits schon die ETFs approved sind. Also ich glaube, die ETFs werden dann auch stabilisierende Wirkung haben, weil eben große Player, rationale Player, professionelle Player in den Markt reinkommen und es wird weniger anfällig auf eben so Retail-Hypes und auch in die andere Richtung eben so Schocks, weil diese Leute, die dann hier investieren, die investieren mit größeren Beträgen und langfristiger. Aber ich glaube grundsätzlich ist eben schon so, dass Bitcoin immer mehr auch korreliert zu eben Tech-Stocks, wie wir das in der Corona-Krise gesehen haben, einfach weil es immer noch in den Köpfen der meisten Investoren als Risiko-Asset ist. Und es ist das liquideste Risiko-Asset. Und das kann man halt dann sehr schnell verkaufen und das müssen die ja, diese größeren Marktteilnehmer und Investoren, die müssen ja in einem Crash meistens die Liquidität haben, also die müssen irgendwie Assets verkaufen, damit die Margin Calls bedienen können und so weiter und dann verkaufen sie halt genau das High Risk, die High Risk Assets, die liquide sind und da ist Bitcoin perfekt dafür und deshalb glaube ich schon, dass wir vielleicht auch noch auf dem Weg zu den 100.000 und beyond werden wir wahrscheinlich schon auch noch den einen oder anderen klaren Abstieg sehen, das aber immer dann wieder für uns, die das ja wissen und die ja langfristig dabei sind, für die nächsten 10 plus Jahre wieder Möglichkeiten zum günstigen Zukauf bieten. Ne? Genau, ich würde gerne, das sind zwei Leute, die wahrscheinlich eine Frage haben. Der eine nennt sich Alex Krieger und ich würde dich ja jetzt mal ganz kurz hier annehmen. Oh, jetzt ist er raus. Der hat Angst bekommen. Oder Alex, kannst du sprechen? Nein? Hören wir dich da? Weil ich würde eigentlich gerne euch kurz zulassen, damit ihr auch noch eine Frage stellen könnt. Das ist jetzt gerade am Laden. Vielleicht klappt das noch.
Ja, hallo.
Ah, hallo. Ja, genau. Ja. Okay, dann ich glaube, Dr. K., du kannst jetzt sprechen, kannst deine Frage stellen. Der Alex ist irgendwie immer noch in Verbindung. Hoffentlich klappt das dann auch. Aber hi, Dr. K., ja. Freut mich.
Ja, hallo, ich bin der Markus. Ich bin seit knapp 16 Jahren in den USA. Kann deswegen vielleicht ein bisschen Einblick geben über die Politik hier. Die Politiker, die derzeit über Bitcoin reden, sind eigentlich alle diejenigen, die das System an sich in Frage stellen. Das sind nicht die hauseingemachten Demokraten oder Republikaner. Das sind neue Stimmen, die die Nase voll haben mit dem, was hier alles abgeht. Und ich glaube, das weiß man vielleicht in Deutschland gar nicht so sehr. Und naja, in Innenpolitik kriegt man normalerweise nicht so mit. Aber diejenigen, die wir im Moment hören über Bitcoin, das sind diejenigen, die bereit sind, einfach radikal hier mal was zu verändern, zum Besseren hin. Danke. Mehr wollte ich gar nicht ansprechen. Liebe euch alle. Tschüss.
Super, vielen, vielen Dank.
Mega gut.
Ja, es ist auch recht nötig wahrscheinlich. Und du kennst es ja, wenn du, wenn du da schon seit Jahren lebst. Ich glaube, das ist echt nötig, sowas. Alex, ich versuche dich jetzt nochmal als Sprecher anzuwählen. Das ist immer noch ein Verbindungsproblem, glaube ich.
Ja, jetzt. Kannst du mich hören?
Ah, ja, Alex. Ja, wir hören dich.
Hey, vielen Dank. Hallo an alle. Ich bin jetzt ein bisschen später dazugekommen. Ich wollte einfach nur mal kurz Devil's Advocate spielen. Bin jetzt auch schon seit mehreren Jahren so bei Bitcoin dabei, auf der Reise, seit circa 2015. Beobachte das Ganze immer wieder, habe sehr viele Learnings und Erfahrungen gemacht. Devil's Advocate Question ist ja, was müsste passieren, damit kein Bitcoin Bullrun ausgelöst wird. Und eine große Sache, die ich sehe, und ich weiß nicht, ob das von den Medien beabsichtigt ist oder nicht, sind die Geschichten, die immer wieder stark gepusht werden von Menschen, die zum Beispiel auf irgendeiner Müllkippe ihre Bitcoin-Festplatte suchen und dann nicht finden. Und dadurch einfach die Angst, glaube ich, auch sehr, sehr stark geschürt wird davor, dass Bitcoin etwas ist, was man auf der einen Seite sehr, sehr schnell verlieren kann, weil es gehackt werden kann, weil es keine sicheren Möglichkeiten nach wie vor gibt, das Ganze zu kaufen, weil man irgendwie gefühlt für normallos ein Hacker sein muss, um überhaupt ein Wallet einzurichten, etc., etc. Und ich glaube, dass sich damit ein wirklicher Bullrun ausgelöst werden kann, entweder tatsächlich ein ETF released wird in den USA, der dann einfach verfügbar ist, damit Leute, die schon die ganze Zeit warten, wie auch mein Schwiegervater oder so, das endlich kaufen können. Oder wir Lösungen schaffen, zum Beispiel ihr mit Relay, Julian und Benjamin oder auch andere Player, die noch einfacherer, noch sicherer und vielleicht auch noch größere Versicherungen haben im Hintergrund oder so, sodass sich Leute endlich trauen, da zu investieren, die auf der Seitenlinie sitzen und wissen, das wird ein großes Ding, aber sich einfach noch nicht trauen. Das wollte ich nur mal loswerden. Vielen Dank fürs Zuhören und richtig tolle Runde, tolle Insights.
Also ich kann ganz kurz was dazu sagen, warum gibt es keinen Bullrun oder noch extremer, wie könnte man Bitcoin killen? Es gibt genau eine Möglichkeit. Die Staaten weltweit gehen in eine dauerhaft solide, nicht inflationäre Politik über. Die Wahrscheinlichkeit ist null.
Das wollte ich jetzt gerade sagen. Du glaubst das aber nicht wirklich, oder? Super. Vielen Dank dir auch, Alex.
Ich würde auch eine kurze Antwort dem Alex Kri hier abgekürzt geben, der die Frage gestellt hat oder die Aussage gemacht hat. Also ich bin da ganz bei Debbie, die auch sagt, die Eigenverantwortung ist schon ein wichtiger Aspekt von Bitcoin und der wird auch bleiben, weil in dem Moment, wo wir die Bitcoin in einem sicheren Bereich haben, heißt das auch, wir haben sehr viele Trade-offs eingegangen, die uns die eigentlichen Vorteile von Bitcoin wieder zunichte machen. Und das Fiat-System, wie es definiert und strukturiert ist, übernimmt Aufgaben für uns in staatlicher Form und wir lernen sukzessive unsere Verantwortung abzugeben. Wir lernen, dass sich irgendwer anderes um unsere Probleme kümmert. Das ist aber eigentlich nicht das Naturell vom Menschen. Und das Naturell eines Menschen ist eigentlich selber Sicherheit aufzubauen. Das lernen wir schon als ganz kleine Kinder. Und wir verlernen das eher durchs Fiat-System. Wir sehen aber auch, und das finde ich eben erstaunlich, bei den Menschen, die zu Bitcoinern werden, ist dieses Naturell ganz schnell wieder da. Also das geht bei manchen Leuten, wo man es gar nicht erwartet hätte, innerhalb manchmal weniger Wochen. Und diese Menschen fallen so schnell in das sogenannte Rabbit Hole, dass man feststellt, da ist ein innerlicher Drang, der zurück will zum Ursprung. Und das Fiat-System hat immer mehr Aufwand, die Menschen davon abzuhalten. Und deswegen glaube ich, in dem Moment, wo Bitcoin mehr als Lösung wahrgenommen wird, das heißt, in dem Moment, wo Fiat eine immer größere Problemstellung darstellt, entsteht in den Köpfen der Leute ein intrinsischer Wunsch nach einer Lösung und auch der Offenheit, sich dem Thema Bitcoin zu widmen. Und wie Debbie das vorhin schon sagte, ich glaube, die Lösungen, die wir heute haben, sind einfach genug, um einen Einstieg auch für jemanden, der sich an das Thema nicht rantraut, zu schaffen. Hier einfach mal einen Blick auf Relay, das geht wirklich super easy. Und du bist sofort in der Selbstverwahrung. Noch viel einfacher kann es gar nicht gehen. Und von daher, ich denke eher, lass uns einfach warten. Das Fiat-System wird schon Anreiz genug schaffen, dass alle anfangen zu stacken. Wir müssen noch ein bisschen Geduld mitbringen und dementsprechend eigentlich nur eine Informationsbasis liefern für die Menschen, dass der Zugang da ist in dem Moment, wo sie sich danach informieren wollen. Und alles andere wird Fiat für uns schon richten, glaube ich.
Wow, das ist, also besser geht's ja nicht, um diese Session zu schließen. Genau nach 1,5 Stunden, wie wir das geplant haben. Natürlich nach Schweizer Uhrwerk. Vielen, vielen Dank für dieses Abschlussvotum, Roman. Euch allen vielen Dank für eure Inputs. Das ist echt, also ich fühle mich ja privilegiert, tagtäglich mit euch Experten da im Austausch zu stehen und mit euch zusammen diese Revolution anzuführen, weil das einfach ist once in a lifetime und wir sind mittendrin, statt nur dabei und jung und gut vernetzt und können das mit vorantreiben. Das macht echt Spaß mit euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank allen fürs Zuhören, für die guten Fragen und Inputs auch vom Publikum. Und das natürlich wurde aufgenommen und kann dann auch, ihr könnt das auch dann sharen mit euren Freunden, die jetzt nicht dabei sein konnten. Und wir machen das sicher gerne bald mal wieder in englischer und deutscher Sprache. Vielen, vielen Dank euch und einen schönen Abend. Ciao zusammen.
Danke, tschüss.
Danke, ciao.